Du hörst den Königinnen-Talk mit Petra Fürst. Hier sprechen wir über alles, was uns Frauen bewegt. Hallo, ich bin Petra Fürst, die Gründerin von Soul Mate Coaching, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und wir haben ein ganz spannendes Thema, und zwar ein Thema, das viele betrifft, aber oft im Verborgenen, und zwar Narzissmus und emotionaler Missbrauch. Mein Gast heute ist Michael Kleist. Er ist Narzissmus-Experte und Traumatherapeut und er ist bekannt für seine klare und tiefgehende Arbeit zu narzisstischen Beziehungsmustern und zu emotionalem Missbrauch. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon über seinen großen YouTube-Kanal, wo er sehr gut erklärt, was in diesen Dynamiken wirklich passiert, aber auch wie Heilung dann möglich wird. Michael hat außerdem eine eigene Praxis in Forchheim und ist Autor des Buches Das Spiel Narzissmus verstehen und heilen. Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke Petra. Was für warme und große Worte für mich. Ich bin selten so warm und groß angekündigt worden. Ja, vielen Dank Petra. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich auf unser Gespräch, weil Narzissmus ist ja was, was mich in meinem Leben ja auch lange begleitet hat. Und daher habe ich auch wirklich persönlich einen Bezug dazu. Und wir haben so viele Klientinnen bei Soul Mate Coaching, die aus toxischen Beziehungen kommen oder in einer toxischen Beziehung stecken. Aber bevor wir da hinkommen, lass uns gleich mal persönlich werden. Und zwar, weil es interessiert mich, wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du mit dem Thema Narzissmus und emotionaler Missbrauch in Berührung gekommen?
Ja, kurze Antwort. Mieses Karma. Lange Antwort. Ja, also nicht gerade die beste Kindheit gehabt. Also ich war das Kind, welches ins Leben gestartet ist mit so dem Mindset, mach dich klein, ordne dich unter. Und also wenn du gefragt wirst, wenn jemand deine Meinung hören will, dann warte mal ab, bis du gefragt wirst. Ne? Also das war so das Mindset, mit dem ich reingestartet bin. Und das beinhaltet natürlich das, was das Thema aller meiner Klienten und Klientinnen ist. Ich habe es nicht beigebracht bekommen, dass ich überhaupt irgendwelche Werte vertreten darf. Ich wusste überhaupt gar nicht, was sind denn überhaupt meine Werte? Ich war nicht in der Lage, Grenzen aufzuzeigen. Naja, und so blieb es eben halt nicht aus, dass ich also in ein Leben reingestartet bin, was beruflich relativ turbulent war, so will ich es mal nennen, dass ich in ein Leben reingestartet bin, was natürlich auch mit toxischen Partnerinnen hat sich so durchgezogen, ne, das Thema toxische Partnerinnen. Und ich hatte ja, also auch nachdem ich mich dann von meiner langjährigen Beziehung getrennt hatte, die ging über 20 Jahre, ich hatte ja keine Ahnung von Narzissmus, als ich mich dann getrennt hatte. Ich habe immer noch so gedacht, naja, also es gehören ja einmal zwei dazu, das Ding gegen die Wand zu fahren, und habe mir dann gedacht, naja, also habe ich mich gefragt, Micha, wo ist denn eigentlich dein Fehler? Also ich bin eigentlich nie wirklich drauf gekommen, was mein Fehler sein könnte. Ja, und aber weil ich, wie gesagt, noch nicht so weit war, dass ich mich mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt hätte, blieb es eben halt nicht aus, dass ich noch an die ein oder andere Narzisstin geraten bin. Und ich sag mal, die letzte Narzisstin, mit der ich dann zusammen war, ich bezeichne sie immer ganz liebevoll als Endgegnerin, die hat mir dann also tatsächlich gezeigt, was eine Harke ist. Also wirklich das volle Programm, diese Beziehung, die hat tatsächlich nur in Anführungsstrichen 6 Monate gedauert. Und also, dass man jemanden in 6 Monaten so zerlegen kann, wie es mich zerlegt hat. Aber das ist das ganz normale Prozedere, was in der toxischen Beziehung tatsächlich vonstatten geht. Und da ist es unerheblich, ob die Beziehung 6 Monate gedauert hat oder ob sie über Jahrzehnte gegangen ist.
Gut, es geht auch schneller. Also ich meine, man kann jemanden auch in wenigen Wochen mit einer guten Kombination aus Lovebombing und Abwertung und Push-Pull, wenn der Mensch ja schon vorbelastet ist, du warst ja vorher schon verletzt. Nicht, du hattest ja schon Selbstzweifel. Hattest du mal eine Beziehung, wo du sagst, die Frau war absolut sicher und nicht toxisch. Hattest du das auch oder hast du wirklich, bist du wirklich von einem Chaos ins nächste?
Naja, also um die Frage zu beantworten, ja, es gab diese Frau in meinem Leben, aber die kam erst in meinem Leben, nachdem ich mich über das Thema Narzissmus schlau gemacht hatte. Und dann habe ich halt hingeguckt und ich wusste ja überhaupt nicht, was ist überhaupt los mit mir. Ja, also ich war nach dieser letzten toxischen Beziehung wirklich fix und fertig. Also ich war kleiner als so klein mit Hut, mich hätte sie unter jeden Teppich runterschieben können, mich hätte man gar nicht gesehen. Und dann habe ich dann mal einen Freund gefragt, und du habe ich gefragt, und dann sag mal, was ist los mit mir? Ich komme hier nicht raus aus diesem Loch. Übrigens etwas, was mir also jeder Klient, jede Klientin, die aus einer toxischen Beziehung kommt, immer wieder erzählen. Und der hat gesagt, naja, schau doch mal so auf YouTube, da gibt es so Esoterik-Videos, und der hat da so einen Namen genannt von irgendeiner Esoterikerin. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe gesagt, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Also das war nun überhaupt nicht meins, weil ich bin eigentlich eher so der praktisch veranlagte Mensch. Naja, und es blieb halt nicht aus, weil ich habe dann so bestimmte Suchbegriffe eingegeben. Meine letzte Partnerin war dauerbeleidigt, ich konnte es ihr nie recht machen, es wurde permanent rumgenörgelt. Und dann bin ich auf das Thema Narzissmus gestoßen. Und das, Petra, wirst du wahrscheinlich bei deinen Klientinnen auch immer wieder zu hören bekommen, dann gehen dir 10.000 Lichter auf und es ist eine so große Erleichterung, plötzlich zu wissen, ey, das Kind hat ja einen Namen. Das Kind heißt ja Narzissmus. Also für mich war das also der Game Changer schlichthin. Und um deine Frage zu beantworten, ja, danach gab es dann eine Beziehung. Ich war richtig von den Socken, wie easy, also wie einfach, wie unkompliziert Beziehung sein kann, ohne Drama, ohne Achterbahnfahrt. Und ja, also damit ist deine Frage beantwortet. Ne? Gab es in deinem Leben auch schon mal eine Non-Toxic-Beziehung? Ja, so hieß übrigens tatsächlich mein Kanal vorher, Non-Toxic, bevor ich in den Kleist-Coaching umbenannt habe. Ja.
Also das, aber dazu musste erst Heilung passieren. Ich meine, ich kann mich erinnern, als ich das Ganze entdeckt habe, ich wusste ja auch lang nicht, weil ich meine, erstens mal, wenn wir jetzt 20 Jahre zurückgehen, Narzissmus war kein öffentlich besprochenes Thema. Man hatte, in meinem Kopf war das, okay, das ist dann ein Mensch, der ist dann vielleicht in einer geschlossenen Anstalt. Also ich hatte nicht damals gewusst, dass das so normal auftreten kann. Ich dachte an Verbrecher oder eben Menschen, die nicht lebensfähig sind, nicht, die halt Unterstützung brauchen. Ich dachte ja nicht, dass dieser Mensch hochfunktional sein kann, beliebt sein kann, überall erfolgreich sein kann, Freunde hat, die ihn schätzen zum Beispiel, ja, wo dann, also das dachte ich nicht, dass das ist, und daher sieht man das ja auch nicht, weil jetzt wir gerade sprechen auch, ich meine, aus deiner Perspektive als Mann, weiblicher Narzissmus, wir sprechen bei Somit Coaching immer über männlichen Narzissmus, logisch, nicht, weil wir haben nur weibliche Kundinnen, du hast ja beides, du hast ja männliche und weibliche Kunden, nicht? Wie ist denn so, gibt es einen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Narzissten oder sind die komplett gleich?
Ich habe die Frage jetzt akustisch nicht verstanden. Nochmal bitte, wo ist der Unterschied zwischen?
Männlichen und weiblichen Narzissten.
Ja, okay. Also, um es mal so ganz pauschal zu beantworten. Also den Männern schreibt man eher so den grandiosen Narzissmus zu, während wenn man von weiblichen Narzissmus redet, man von verdecktem Narzissmus redet. Wobei das also eher wirklich sehr, sehr pauschal, weil mir wird also gerade von meinen Klientinnen auch immer wieder erzählt, dass auch Männer diesen weiblichen Narzissmus praktizieren, leben. Das ist dann der verdeckte Narzissmus. Und der verdeckte Narzissmus Narzissmus ist halt so dieses Opferplay. Also ich bin hilflos, ich brauche Hilfe und ich bin everybody's darling, also nach außen, ne? Aber hinter verschlossenen Türen dann eben halt also der eiskalte Engel, dem man es also niemals recht machen kann. Das ist so der verdeckte Narzissmus, ne? Und der grandiose Narzissmus, naja, wie schaut der aus, ne? Der sieht so aus, dass dieser Mann, ja, also kann auch eine Frau sein tatsächlich, ne? Also es gibt auch grandiose Narzisstinnen, also meine Entgegnerin war definitiv eine grandiose Narzisstin, aber gut, also wir reden jetzt mal von einem Mann und dieser Mann betritt den Raum und ist unglaublich präsent. Also das kann tatsächlich sehr, sehr überzeugend wirken, wo jedermann denkt, boah, Alter, ey, von dem könnte ich mir ja echt eine Scheibe abschneiden. Manchmal ist es super, super peinlich, wenn irgendwelche grandiosen Narzissten so tun, als ob sie es drauf hätten. Also das ist dann manchmal sehr einfach zu durchschauen und manchmal dann auch wirklich zum Fremdschämen. Also wie gesagt, das sind so ganz grob unterteilt die Erscheinungsform grandioser Narzissmus, verdeckter Narzissmus. Also für mich persönlich gilt tatsächlich, dass der verdeckte Narzissmus eher der gefährlichere Narzissmus ist, weil, wie sage ich immer in meinen Videos, einen verdeckten Narzissten erkennst du nicht auf den ersten Blick, manchmal nicht auf den zweiten Blick und manchmal nicht auf den dritten Blick. Und wenn dann die Beziehung, die toxische Beziehung, sich dann in ihre atomaren Bestandteile zerlegt hat und das Opfer zurückbleibt und dann nach außen dann irgendwelchen Bekannten oder Freunden erzählen möchte, was eigentlich los war, dann heißt es, was? Deine Freundin? Das ist doch die Mutter Teresa schlechthin. Und das soll jetzt eine böse, eine schlechte sein. Also nee. Das geht so nicht. Das glauben wir dann nicht. Und das ist dann nochmal so ein Schlag ins Gesicht, was der Heilung natürlich auch absolut, ja, überhaupt nicht
fördert. Alle Opfer, das erleben alle Opfer, egal ob das ist Opfer von einem weiblichen, männlichen Narzisst oder Psychopath. Du, jedes Mal, wenn du versuchst zu erklären, was passiert ist, erstens mal klingt es so abstrakt und verrückt, dass man schon sich selber anzweifelt, wenn man es erzählt, weißt du? Man erzählt es und man kommt sich ja selber schon komisch vor, weil es so verrückt ist. Und dann die Leute, wenn die den kennen, nö, der ist doch so nett, der hat das sicher nicht so gemeint, das war sicher nur, hast du falsch verstanden, nicht? Also es ist, glaube ich, für die Opfer von toxischen Beziehungen, und ich meine, das Wort Opfer ist auch wieder so ein Ding, nicht? Aber wenn du mit so jemandem in einer Beziehung warst und in einer Traumabindung warst, danach verstanden zu werden, ist extrem schwer. Ich weiß es auch von Frauen, die dann zum Beispiel wenn es dann der Vater ihrer Kinder ist oder sie sind in der Scheidung und sie sind vor Gericht, der Richter glaubt ihnen nicht, sie werden als hysterisch hingestellt, als sie übertreiben, das ist als manipulativ hingestellt, nicht? Oder jetzt eben halt eben der Empath wird dann als der manipulative Hysterische hingestellt, und das ist wahnsinnig schwierig.
Ich habe sogar schon den Fall geschildert bekommen, dass sich der eigene Vater von der Tochter abgewendet hat, weil der Partner, von dem sich die Tochter jetzt getrennt hat, ein Narzisst, also der Vater war der festen Überzeugung, dass der Ex-Partner also der beste Mann ever ist. Und da denke ich mir immer, also wie Halligalli-Drecksau-mäßig muss man eigentlich unterwegs sein, seiner eigenen Tochter ins Gesicht zu sagen, weißt du was, du bist eine Lügnerin. Ja, das kann überhaupt nicht stimmen. Und es tut so weh. Es tut so weh.
Das ist so, weißt du, es geht ja ein langer Aufbau voraus. Der Narzisst hat ja Bindung zu dem Vater aufgebaut, hat ihn abgeholt, hat vielleicht etwas, weißt du, weiß genau, was er braucht, was er will, gibt ihm das, und dann streut er ja so leichte Zweifel ein. Nicht, das geht ja über Jahre. Nicht so ganz leicht, du, ich glaube, sie hat dich jetzt dann nicht ernst genommen, oder ich glaube, deine Tochter respektiert dich nicht genug, das wird ja langsam aufgebaut. Ja, ja. Das ist ja der Interessant. Und ich meine jetzt, die große Frage, glaube ich, ist jetzt, weil die sind so gut, nicht alle. Manche sind sehr offensichtlich, wie du sagst, die kommen in den Raum und denken sich, okay, das ist peinlich, ja. Aber manche sind extrem gut. Extrem gut. Und aber, ich meine, selber schon, ich habe das studiert, ja, ich habe so vielen Leuten geholfen. Und dann hatte ich mal vor 2 Jahren, dann hat sich jemand bei uns beworben, habe ich die Person eingestellt, war die schwer toxisch. Aber es hat ein paar Wochen gebraucht, um es zu merken. Und ich denke mir, wie kann ich das nicht merken? Ich bin jetzt nicht so Experte wie du, aber trotzdem ziemlich wissend, ziemlich informiert, und dann fällt man trotzdem drauf rein. Wie ist denn das, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand so das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht in meiner Beziehung, oder man hat so, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Narzisst oder bin ich das Problem oder ist das mein überladenes Nervensystem, weißt du, wie weiß ich denn, ob ich das Problem bin oder der oder wir beide, wie komme ich da drauf, wie kann ich das identifizieren?
Ja, also ich sage immer, es braucht einen bestimmten Stein des Anstoßes. Also du kannst nicht einfach als Betroffener mal irgendwie auf gut Glück YouTube anmachen und dann gucken, was ist eigentlich Narzissmus. Es ist manchmal eigenartig, welche Wege das Schicksal nimmt. Also manche Menschen kommen ja, ich komme gleich auf die Beantwortung deiner Frage zu sprechen. Ich hole nur ein bisschen weiter aus.
Ja, gerne, erzähl.
Also manche kommen wirklich ihr Leben lang nicht aus toxischen Beziehungen raus. Und die spüren irgendwie, naja, also ich bin irgendwie nicht glücklich. Also ich bin eigentlich scheiße unglücklich. Ja. Und aber mein Gott, also wenn ich mir jetzt so die Nachbarschaft angucke und meine Freundin und unter jedem Dach ein Ach. Also warum soll ich jetzt großartig jammern? Also das ist so wicked, ne? So verhext manchmal. Ne? Und dann gibt es auch tatsächlich so die Fraktion, die Menschen, der Menschen, die sagen, ja, also ich weiß, das läuft ja überhaupt nicht rund. Aber mich jetzt aufzumachen und also so diese Komfortzone zu verlassen, nee, da bleibe ich lieber hier. Also ich habe tatsächlich schon Zuschauerkommentare unter meinen Videos gehabt, wo wirklich wortwörtlich geschrieben wurde, ich weiß, ich gehe hier vor die Hunde. Und dieser Mensch wusste sogar, dass er in einer toxischen Beziehung drin ist. Aber er hat gesagt, ich habe solche Ängste, ich habe schon einmal ausprobiert, mich zu trennen, aber ich wäre fast gestorben. Also was mache ich? Ich bleib lieber drin. Also das ist wirklich die traurige Realität. Ja, den manche Menschen wirklich gegenüberstehen. Ne? Und ja, es braucht irgendwie einen Katalysator. Und dieser Katalysator ist der, dass man den Menschen sagt, okay, also du hast jetzt irgendwie schon mal gemerkt, dir geht's nicht gut in der Beziehung. Und jetzt nimm das nicht als gegeben hin. Weil jetzt ist ja komplettes Umswitchen gefragt. Wie sollen denn bitte schön die Menschen, die vorbelastet sind, die aus einem, ich sag mal, schlechten Elternhaus kommen, denen permanent gesagt wurde, nimm dich nicht so wichtig, du darfst, also du stellst dich gefälligst hinten an. Wenn doch diese Leute gewohnt sind, sich mit Brotkrumen zufrieden zu geben, wenn man denen mal sowas hinwirft, ne? Und oh ja, schön, toll, ja. Wie soll man denen denn sagen, du, fang doch mal an, den Fehler nicht bei dir zu suchen, sondern fang doch mal an, den Fehler da zu suchen, wo er in Wirklichkeit ist. Also guck doch mal nachts neben dich, ne, wer da so neben dir schläft, ob das nicht vielleicht der Fehler ist. Und das ist so dieser, ich sag mal, Game Changer. Und den brauchen wir. Wir brauchen diesen Game Changer, dass die Menschen, die in einer toxischen Beziehung drin sind, hoppla, es läuft etwas schief. Das Bewusstsein, es läuft etwas schief. Und wenn man da mal angekommen ist, dann braucht es einen zweiten Starter. Und dieser Starter, also dieser Motivator, so kann man es vielleicht auch nennen, der könnte so aussehen, du, hör doch mal auf dein Bauchgefühl. Und dann haben wir es. Dann haben wir es. Also mehr ist dazu wirklich nicht mehr zu sagen. Wenn deine Klientinnen komplett auf ihr Bauchgefühl gehört hätten, als sie in die toxische Beziehung reingestartet sind, ne? Dann wären sie nicht in diese toxische Beziehung reingeraten. Dann hätten sie die Red Flags erkannt. Ich wäre da nicht reingeraten, meine Klienten wären da nicht reingeraten. Bauchgefühl, Bauchgefühl, Bauchgefühl. Ich sag meinen Klienten immer, nehmt euch wichtig. Nehmt euch wichtig. Ihr dürft euch wichtig nehmen. Aber das eben halt zu verinnerlichen, das ist eben halt so wahnsinnig schwer.
Total schwer. Wo du jetzt erzählt hast, wo du sagst, okay, erstes Ding, überleg mal, ob der Fehler nicht bei dir liegt, sondern beim anderen. Meine erste körperliche Reaktion waren Schuldgefühle. mein Körper war sofort Schuldgefühl. Na, das, weißt du, ich kann jetzt hier nicht ihm alleine die Schuld geben. So, also das war eine instant Reaktion von mir. Ja. Und dann das zweite mit Bauchgefühl, gell? Das Problem ist, manchmal weiß man nicht mehr, ist das mein Bauchgefühl oder bin ich paranoid oder sind das meine Gedanken oder bin ich leicht beeinflussbar? Weißt du, habe ich ein YouTube-Video geschaut und jetzt bin ich total, jetzt glaube ich, oh ja, das ist alles richtig und dann schaue ich das wieder, glaube ich, das ist so schwer, wenn wir so, wie du sagst, als Kinder uns immer gesagt worden ist, sei ruhig, die anderen haben recht, du bist schuld, weißt du, deine Meinung ist nicht wichtig, deine Bedürfnisse sei nicht egoistisch, wenn du Bedürfnis äußerst, bist du egoistisch, ja, die Bedürfnisse der anderen sind wichtig und nicht deine. Wenn du so stark programmiert bist, ja, wie weiß ich, dass das jetzt mein Bauchgefühl ist und nicht...
Ja. Ja.
Wie komme ich da hin?
Ja, ja.
Wie bist du da hingekommen? Ich meine, du hast es ja auch geschafft, dass du total in Kontakt mit dir selber gekommen bist.
Ja, also ich habe leider damals, als ich wirklich so am Boden zerstört war, tatsächlich erstmal niemanden gehabt. Also ich habe das tatsächlich erstmal lange Zeit mit mir selbst ausgemacht. Und also ich bezeichne mich ja tatsächlich bei allem, was ich erlebt habe, bei allem, was ich jetzt auch erreicht habe, also privat und beruflich, also als unglaublich resilient. Also da ist irgendetwas, und das erlebe ich auch manchmal bei meinen Klientinnen, die haben so viel Mist erlebt und die sitzen dann vor der Kamera und da ist noch so viel Leuchten im Gesicht und das ist so schön anzusehen, ne? Ja, aber ich würde mal sagen, das allein zu schaffen ist eher eine Herkulesaufgabe und so gut wie nicht zu schaffen. Was um alles in der Welt spricht denn dagegen, sich Hilfe zu holen? Also ich meine jetzt nicht Hilfe zu holen in Form von, ich gebe jetzt mal 19 Euro für ein Buch aus oder ich schieße jetzt YouTube Premium ab, dann habe ich wenigstens die blöde Werbung nicht mehr. Was spricht denn bitte schön dagegen, wenn das Leben gerade in Trümmern liegt und man wirklich in dieser heutigen Zeit so viel Klarheit hat. Wer ist dieser Mensch, der diesen YouTube-Kanal betreibt? Wie tritt er eigentlich auf? Was für Content vermittelt er? Ja, ist er authentisch? Ja, macht die Petra einen guten Job? Ja, macht der Michael einen guten Job? Ne? Was spricht denn dagegen, wenigstens mal ein bisschen Geld für ein Erstgespräch in die Hand zu nehmen und ganz offen und ehrlich zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich habe heute, also eben gerade noch ein Zoom-Gespräch mit einem super erfolgreichen Unternehmer geführt, der saß, also wirklich, ich habe so gedacht, ich sitze so Sean Connery in seinen besten Jahren gegenüber. Unglaublich attraktiver Mann, eine Ausstrahlung, eine Ruhe ausgestrahlt. Und der hat ganz offen und ehrlich gesagt, und diese Menschen, die bekommen meine volle Sympathie. Der hat ganz offen und ehrlich gesagt, Herr Kleist, mein Selbstwert ist im Boden, ja, ich brauche unbedingt Hilfe. Und ja. Ich denke mir, Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt ein Coaching bei dir kostet. Ne? Aber was spricht denn dagegen, ein paar hundert Euro, vielleicht auch mal 1.000 Euro, vielleicht auch 2.000 Euro in die Hand zu nehmen, um vielleicht die beste Investition seines Lebens zu tun? Und das ist jetzt wirklich jetzt die Leute da draußen, die jetzt dieses Video sehen, das ist jetzt kein Verkaufsmanagement oder Marketing, was ich hier betreibe. Das ist wirklich meine volle Überzeugung, weil du, Petra, du hast es erlebt, dass du schon so vielen Frauen geholfen hast, ja? Und same here, ne? Wirklich, absolut. Und deswegen, also mein Appell ist tatsächlich, holt euch Hilfe. Also das allein zu schaffen, aus einer toxischen Beziehung rauszukommen, das ist eher eine Herkulesaufgabe. Und ich sage immer, also jeder Topf findet irgendwo sein Deckel. Also wenn der eine den Michael Kleist jetzt irgendwie doof findet, keine Ahnung, ja, mein Gott, dann geht er halt zum nächsten YouTuber oder vielleicht gibt's auf Instagram einen super überzeugenden Coach oder eine tolle Therapeutin oder
findet sich dann einfach. Also ich meine, du hast absolut recht. Weil ich glaube, das Problem, das wir Betroffene alle haben, ist, dass wir unserem eigenen Gefühl nicht mehr vertrauen. Mhm. Und wenn wir ein Gegenüber haben, das uns das spiegeln kann, das uns daran erinnern kann, hey du, das ist nicht normal, dass jemand zu dir sowas sagt. Ja? Ja. Ich meine, das beste Beispiel, das ich dir letztes Mal schon erzählt habe, war, und Leute, ihr werdet lachen, ich erzähle euch jetzt etwas, was mich jahrelang begleitet hat. Der Narzisst, mit dem ich zusammen war, hat zu mir gesagt, mein Gesicht ist so komisch. Ich meine, alleine das, ja. Wer sagt das zu seinem Partner? Und er meinte, meine Augen stehen zu nahe zusammen. Und ich habe dann meine Augen die ganze Zeit beobachtet und dachte, ja, das stimmt. Die sollten 3 Millimeter weiter rausstehen, dann wäre mein Gesicht perfekt. Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist in einer Liebesbeziehung. Ja, man schläft zusammen im Bett, man isst zusammen, man fährt gemeinsam auf Urlaub und dann sagt dir ein Mensch so nebenbei, du weißt dir, deine Augen stehen viel zu weit zusammen. Ja. Und wisst ihr, für mich war das normal. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, der Mensch ist gefährlich. Ich habe mir gedacht, ja stimmt, ich bin hässlich, was mache ich jetzt? Ja.
Petra, ich habe manchmal wirklich so bildhübsche Frauen vor der Kamera sitzen. Also wirklich bildhübsche Frauen. Also nicht nur, dass die Äußerlichkeit stimmt, ne, sondern also wo auch wirklich so viel Charme, so viel Leuchten im Gesicht ist. Und die sagen mir ins Gesicht, ne, also Herr Kleist, ich bin dick, ich bin dumm, ich bin hässlich. Und ich,
ja, okay. Ja. Und das ist also, und das Problem ist aber, ja, dass ich in dem Moment das nicht hinterfragt habe. Ich habe jetzt nicht gedacht, sag mal, was fällt dir ein, dass du so mit mir redest? Ja, sondern nein, ich bin im Zimmer weinen. Ich bin hässlich, weißt du? Nein. Und da braucht es ein Gegenüber. Wenn ich jetzt bei dir im Coach, wenn du jetzt mein Coach, mein Therapeut bist und ich erzähle dir, hey, er hat gesagt, und dann sagst du mir, hey, Petra, das ist nicht normal. So spricht man nicht mit einem Menschen, den man liebt. Ja. Weißt du, dann, das ist, glaube ich, was wir brauchen. Wir brauchen ein Gegenüber, das uns daran erinnert, wie Liebe wirklich funktioniert, wie ein liebender Mensch wirklich mit dir spricht, oder dass es nicht normal ist, dass man dir sagt, dass du fett bist oder dumm bist oder hässlich bist oder was so.
Ja. Also mir ist jetzt letztens gerade ein Beispiel geschildert worden. Eine Klientin, die hat mir erzählt, also sie ist in einer Beziehung drin und er hat sich immer so mega bedeckt gehalten, ne, was seine Finanzen betraf. Und sie war also dann diejenige, die finanziell für alles in Vorleistung gegangen ist. Ne? Also hier bezahlt, da bezahlt und so weiter und so fort. Ne? Ja, er hätte nicht so viel Geld. Ne? Und irgendwann ist ja durch einen Zufall dann doch mal eine Gehaltsabrechnung in die Hände geraten. Und dann, du ahnst es schon, ja, also er hat das Dreifache von ihr verdient. So, und jetzt ist sie hin und hat also natürlich berechtigterweise gefragt, du, also was hast du mir die ganze Zeit erzählt? Was sehe ich hier? Was ist mir? Ja, da sind die Aschenbecher durch die Luft geflogen, da ist die Fernbedienung an der Wand zerschellt. Was sie für eine übertriebene, bekloppte Kuh ist, dann ist er wutschnaubend raus, hat die Tür hinter sich zugeschlagen, der Putz ist von den Wänden gefallen. Ja, und dann war er für ein paar Tage verschwunden. Also wir nennen das dann Ghosten. Ja? Also dieser Mensch taucht ab. Und dann ist immer so das Komische, ne? Dann kommt dieser Mensch zurück und tut so, als wenn komplett überhaupt nichts gewesen wäre. Hallo Schatzi, bin ich wieder. Und dann muss man dieser Frau sagen, was dir da gerade widerfahren ist, geht überhaupt nicht. Es geht nicht, dass du so belogen worden bist. Das ist das eine. Und dann diese überbordende Aggressivität geht ebenfalls überhaupt nicht. Das ist das Zweite. Und dann nach ein paar Tagen zurückkommen und sagen, hallo Schatzi, da bin ich. Das ist das Dritte, was überhaupt nicht geht. Und da gehen dann meinen Klienten dann tatsächlich dann manchmal auch die Augen auf. Und es ist manchmal schwierig, das Bewusstsein zu schärfen, weil häufig kommt dann eben halt immer noch so dieser Burner, ja, aber ich liebe ihn doch so sehr. Und dann muss ich erstmal so ein Exkurs mit meinen Klienten machen und sagen, also liebe Klientin, du verwechselst gerade Abhängigkeit mit Liebe. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das möchte ich dir einfach mal jetzt so ganz kurz mitteilen. Und dann hole ich noch weiter aus und erkläre den Unterschied zwischen Bindung und Beziehung. Da haben wir uns, glaube ich, Petra, schon das letzte Mal drüber unterhalten. Also für die Zuschauer.
Wiederholen, weil das war ja bei deinem Podcast, aber wenn du ganz kurz Bindung und Beziehung erklären magst, ich glaube, das ist gerade mega interessant.
Ja, okay, gut. Also wie starten wir in eine gute Beziehung rein? In eine gute Beziehung starten wir so rein, dass wir, also wir reden mal vom Daten jetzt, ne? Also in eine gute Beziehung starten wir so rein, wir daten und wir machen jetzt eben halt nicht den Fehler. Oh, love of my life, ja, wo warst du all die Jahre? Ich habe noch nie einen Menschen gehabt, wo ich mich so geborgen gefühlt habe. Und also entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite ist er jetzt, sei mal dahingestellt. Ne? Also gute Beziehungsanbahnung sieht doch immer so aus. Ball flach halten, ja. Wir wissen nicht, das hat mal eine wirklich tolle YouTuberin mal gesagt, ne? Wir wissen doch beim ersten Date überhaupt nicht, wer uns da gegenüber sitzt. Ist das ein Mörder? Also wirklich, ne? Also ist das ein Psychopath? Also früher dachte ich ja auch immer, dass die Psychopathen so wie Jack Nicholson in Shining umeinander laufen.
Ja, genau.
Nein, tun sie nicht.
Netteste Nachbar.
Die treten so smart auf, ja, so überzeugend, ne? Also Ball flach halten, erstes Date, zweites Date, drittes Date, ja, und nach dem dritten Date kann man mal sagen, okay, also ich finde den sympathisch, diesen Menschen. Man kann ihn auch schon nach dem ersten Date sympathisch finden, aber man legt nicht all seine Geheimnisse gleich aufs Tablett und sagt, schau mal, das ist meine Vergangenheit, das sind meine Schwächen. Man lässt sich auch nicht ausfragen, ja, über Dinge, die beim ersten Date überhaupt nichts verloren haben. Was sind denn deine sexuellen Vorlieben? Ja, Red Flag. Red Flag, ne? Oder ich habe ja so schallend gelacht, Petra, als du erzählt hast. Ne? Also das ist mir ja wirklich in meiner Praxis echt noch nie vorgekommen. Ja, dass also ja die Herren der Schöpfung, also ich schäme mich mal gerade so ein bisschen fremd, ja, dass die Herren der Schöpfung dann schon den Verlobungsring parat hatten, ja, weil durch das Geschreibe vorher wäre ja schon klar gewesen, dass man jetzt füreinander bestimmt ist. Also ich könnte mir das
dreimal passiert, okay?
Ja.
Und zwar einmal mir und zwei meiner Klientinnen.
Okay.
Dreimal passiert. Weißt du, wo er dann zu mir, bei mir war das so, wir hatten dann das erste Date, dafür hat er sich einen Ferrari gemietet.
Gemietet? Aber es war seiner, ne?
Ja!
Ja.
Und dann danach hat er dann mir gestanden, ja, weißt du, wir haben ja vorher schon telefoniert und so ein bisschen, ja, weißt du, ich wusste schon, dass du die eine bist, also ich hatte den Verlobungsring schon mit beim ersten Date, aber ich habe mich dann nicht getraut. Also weißt du, wo er dann so quasi wie testet, Wie schnell falle ich auf das rein? Und dann hat er auch gesagt zu mir beim ersten Date so, Ich kauf dir dann eine Küche. Was hättest du denn gern für eine Küche? Du hast ja schon so die Wohnung eingerichtet, ja? Also ich kaufe dir eine wunderschöne Küche. Was möchtest du in deiner Küche haben? Also,
Ja. So läuft es, ne? Aber zurück zum gesunden Beziehungsaufbau. Also die Sympathie darf sich steigern. Man darf auch mal ruhig auch einfach mal testweise schon mal, vielleicht mal eine Grenze ziehen. Ja? Indem man zum Beispiel sagt, du, also ich bin heute Abend ab 9 echt nicht mehr erreichbar. Also schreib mich per WhatsApp nicht an, ruf mich nicht an, weil ich muss hier jetzt noch mega an irgendwas arbeiten, irgendwas ausarbeiten und so weiter und so fort. Ne? Und wenn dann das Telefon um 9:30 klingelt, ne, ja, also wo die Liebe hinfällt, ne, da wird uns doch eine lumpige halbe Stunde nicht trennen. Rote Flagge, rote Flagge, rote Flagge.
Wie sagen Sie? Schaut so romantisch aus, gell? Ja. So, weil er sagt dann, ich weiß, ich darf dich nicht stören, aber ich kann nicht anders. Ja. Ich denke die ganze Zeit an dich und du kommst dir vor wie bei Cinderella, weißt du, der Prinz hat dich gefunden.
Ja. Oder? Ja, ist genau so. Und ich sage immer, gute Menschen respektieren deine Grenzen. Die sagen, okay, finde ich jetzt schade, darf man ja artikulieren. Ne? Also finde ich jetzt schade, weil ich hätte echt super gern heute Abend noch mit dir telefoniert und ein bisschen Smalltalk gemacht und so weiter und so fort. Aber okay, ist halt so, wie es ist. Ja, wow, was für ein tolles Statement. Ja? Also gute Menschen respektieren deine Grenzen. Und deswegen gleich mal an die Zuschauer da draußen, wenn ihre Grenzen oder wenn eure Grenzen nicht respektiert werden, dann ist das aber sowas von eine Red Flag, eine rote Flagge. Ja? Also eine Grenze ist, wie gesagt, ich möchte heute Abend um 21 Uhr oder ab 21 Uhr nicht mehr gestört werden. Also als Beispiel. Und also wenn ich jetzt so dieses T-Shirt, was ich jetzt anhabe, toll finde, dann braucht mir also keine Narzisstin oder auch kein Narzisst sagen, also findest du nicht, dass da irgendwie zu viele Falten drin sind und also steht er ja eigentlich überhaupt nicht, ne? Und das sind so Testballons, die also toxische Menschen in der Beziehungsanbahnung ganz gerne steigen lassen. Aber wie geht es jetzt weiter? In der Kennenlernphase, wo man also eine Beziehung langsam aufbaut. Dann irgendwann sagt man, okay, also das könnte jetzt ein guter Freund sein, eine gute Freundin sein. Also dieser Mensch ist verlässlich. Also wirklich so Kontinuität, ja, in der Unterhaltung, keine zwei Gesichter. Und es fühlt sich einfach gut an. Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Zeichen in der Kennenlernphase. Wenn man eher so das Gefühl hat, dass sich das Ganze in ruhigen Bahnen bewegt. Also wenn permanent so, ich sag mal, Schockverliebtheit ist eigentlich eher ein mega, mega schlechtes Zeichen. Wenn sich die Beziehung langsam entwickelt und man so ein warmes, stetiges Gefühl hat und man nicht ständig aufs Handy schaut. Und wann kommt die nächste Nachricht rein? Jetzt sind die Haken blau geworden, warum antwortet sie nicht? Und wie lange dauert das jetzt noch? Ja, das ist Stress pur. Und Stress, werden die Menschen pur erleben, die dann schlussendlich in eine toxische Beziehung geraten. Wir brauchen keinen Stress. Und also die Menschen, die jetzt hier zuschauen, die können das mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen. Also toxische Beziehung ist Stress pur, es resultiert Trauma draus. Aber ich schweife schon wieder ab. Also wir stellen also irgendwann fest, also dieser Mensch da an meiner Seite, hey, ja, also ich könnte mir vorstellen, mit dem wirklich gut zusammen zu sein, vielleicht sogar bis ans Lebensende. Und dann kommt Sexualität ins Spiel. Und jetzt passiert etwas ganz anderes als Beziehungsaufbau. Jetzt passiert Bindung. Boah, was ist jetzt Bindung? Und jetzt kommt so die traurige Botschaft zunächst einmal. Also Sex ist ja zunächst einmal toll, alles gut, alles fein. Bindung kann auch super, super toll sein, wenn man mit dem richtigen Menschen zusammen ist. Aber ich erkläre jetzt mal, was Bindung ist. Bindung ist zunächst einmal reine Biochemie. Aua. Ja. Ist aber so, weil was passiert, wenn wir Sex miteinander haben? Es wird Oxytocin ausgeschüttet, es wird Dopamin heißt es, ne? Ja, Dopamin wird ja ausgeschüttet, Adrenalin, Serotonin und so weiter und so fort. Und also gerade Oxytocin ist also das Klebstoffhormon schlechthin, das Glückshormon wird ausgeschüttet bei körperlicher Nähe, natürlich vor allem auch beim Sex. Und jetzt gaukelt uns unser System, unsere Psyche vor, das ist my love of my life. Das Dumme ist, wenn die Menschen das Pferd von hinten herum aufziehen, ja, das heißt also zuerst die Bindung eingehen, weil man findet den anderen einfach so unwiderstehlich und muss jetzt unbedingt nach dem dritten Date oder keine Ahnung, relativ früh einfach mit ihm ins Bett, dann tschak, ist Bindung da. Und jetzt haben wir das Problem, dass unser Körper leider nicht unterscheidet, wen er jetzt beschlossen hat zu lieben. Ja, einen guten Menschen oder einen schlechten Menschen. Also der Körper sagt, juhu, I'm in love. Aber es ist ja, wie gesagt, zunächst einmal reine Biochemie. Und das böse Erwachen kommt dann eben halt, wenn man dann so in eine toxische Beziehung reingeraten ist. Jetzt ist die Bindung da. Und später, wenn man dann in einer toxischen Beziehung drin ist, kommt ja noch ein bisschen was anderes dazu. Es kommt das Stockholm-Syndrom mit dazu. Es kommt die emotionale und die körperliche Abhängigkeit mit rein, weil intermittierende Verstärkung.
Das ist ein guter Punkt, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, wo du dein YouTube-Zuseher geschrieben hat, Michael, ich weiß, ich gehe vor die Hunde, aber ich komme da nicht raus. Mhm. Ja. Wieso kommen wir da nicht raus? Was? Wir wissen, dieser Mensch ist gefährlich, wir wissen, dieser Mensch zerstört uns, oft nehmen sie dein Geld, sie zerstören deine Freundschaften, Beziehungen zu deinen Eltern, du gehst körperlich wirklich, du wirst weniger, du verlierst deine Ausstrahlung, du verlierst Gewicht oder nimmst, du bist einfach nicht mehr du selber. Ja. Und trotzdem gehen wir da hin. Ich habe eine Geschichte von einer Frau gehört und zum Beispiel, er war wirklich auch gewalttätig, also er war wirklich ein Psychopath. Er hat sie gewürgt und sie ist wieder zurückgegangen. Ja. Und dann ein paar Wochen später hat er sie wieder gewürgt. Und sie ist wieder zurück. Und sag, warum, Michael, wenn wir klar sehen, das ist schlecht für uns, wieso stecken wir da fest?
Weil Bindung uns vorgaukelt, wir brauchen diesen Menschen. Also das ist eine ganz kurze, einfache, prägnante Erklärung. Unser System sagt uns, wir brauchen diesen Menschen. Da kann uns der Kopf 3000 Mal sagen, also diese Wodkaflasche, ja, die ist pures Gift für mich, aber das System sagt, ich brauche das. Es ist ganz einfach zu erklären, aber so schwer tatsächlich umzusetzen. Unser System, was sich jetzt gebunden hat, sagt uns, wenn wir nur an die Trennung denken, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Weil das ist das, ne? Wenn wir einen Menschen brauchen und wir beschließen, ihn zu verlassen, ja, ich meine, dann ist doch die logische Konsequenz, ich werde untergehen. Ja? Und das ist das, was uns das System vorgaukelt. Und das ist Hölle pur. Die Menschen, die in dieser Abhängigkeit drin sind, in dieser Bindung drin sind, schaffen es, also das haben Studien belegt, also Frauen, die in Frauenhäusern waren, die haben durchschnittlich 7 Anläufe gebraucht. Das ist das eine. Ja. Und also wir reden tatsächlich auch nicht nur von der Bindung durch Sexualität, die das Ganze so schwer macht. On top kommt jetzt das, was man intermittierende Verstärkung nennt. Und ich weiß nicht, also das ist mir bis heute tatsächlich ein Rätsel. Da kannst du mir vielleicht mal so ein bisschen helfen. Also auch ich als Narzissmus-Experte stehe manchmal so mit offenem Mund da und denke mir, Alter, wie kann das überhaupt angehen? Ja, wir reden von der intermittierenden Verstärkung. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wie schaffen das diese Menschen eigentlich? So dieses permanente Heiß Kaltspiel durchzuziehen. Also für die Zuschauer da draußen, was ist diese intermittierende Verstärkung? Das ist das, was im Glücksspiel zum Beispiel auch so wahnsinnig süchtig macht. Also wenn so Lotto-Werbung im Fernsehen kommt, heißt ja immer, Glücksspiel kann süchtig machen. Also Glücksspiel kann süchtig machen. Die Beziehung mit einem Narzissten, mit einer Narzisstin macht garantiert süchtig. Wegen der intermittierenden Verstärkung. Also mal kommt ein bisschen was dieser einarmige Bandit. Also mal kommt was aus diesem einarmigen Bandit raus und dann wieder lange Zeit überhaupt nichts. Und nachher geht es gar nicht mehr darum, jetzt den großen Jackpot zu knacken, sondern es geht wirklich nur um die nächste Belohnung, egal wie lang es dauert, ja, es geht um die nächste Belohnung und bitte, 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 bitte. Und das macht so wahnsinnig süchtig. Also wir haben, wie gesagt, diese zwei Komponenten, einmal die Sexualität, dann haben wir, wie gesagt, die intermittierende Verstärkung und dann, ja, haben wir natürlich auch noch so einen weiteren Trick, auf den die Psyche zurückgreift. Wir reden von dem Stockholm-Syndrom. Also damals, als das war in den 90er Jahren, als in Stockholm eine Bank überfallen wurde und Geiseln genommen wurde, da ist die Psyche von einer Geiselin derart zusammengekracht. Also die hat diese Bedrohung schier nicht ausgehalten. Was macht jetzt die Psyche? Die greift jetzt zu einem richtig genialen Trick und die sagt, also eigentlich ist das ja ein ganzer Netter. Das ist so ein Robin Hood der heutigen Zeit, ne? Der nimmt sich von den Reichen ein bisschen was, ne? Und das ist sein gutes Recht. Also sie sympathisiert. Und jetzt haben wir also drei Komponenten, die dafür sorgen, dass man eben halt nicht sagen kann, ja, dann geh doch einfach. Und wie gesagt, also das ist so der schlimmste Ratschlag und auch der vernichtendste Ratschlag, den so eine Freundin einer Freundin geben kann, die in einer toxischen Beziehung drin ist. Ja, wenn es denn so schlimm ist, ja, dann geh doch einfach. Es geht nicht. Es geht nicht.
Ich habe ein Geschenk für dich und eine Überraschung. Stell dir mal vor, wie wäre das für dich, wenn du mich rund um die Uhr Sachen fragen könntest? Also wirklich mitten in der Nacht oder am Samstag in der Früh. Wenn du mir ständig Fragen stellen könntest und ich würde dir antworten, wäre das toll, wäre das super. Perfekt, das kannst du jetzt haben. Und zwar gratis. Pass auf, Folgendes haben wir gemacht. Wir haben die Petra KI entwickelt. Das heißt, wir haben eine KI trainiert mit all meinem Wissen, mit meinem Coaching-Stil. Und du kannst jetzt sofort auf das zugreifen. Du kannst dir das jetzt sofort runterladen und kannst alle Fragen stellen, die du willst. Die KI kann dir antworten auf, was soll ich ihm schreiben? Wann soll ich ihm schreiben? Was soll ich auf seine Nachricht antworten? Was tue ich, wenn er nicht schreibt? Was sind die Strategien? Du kannst aber genauso gut mit der KI auch kommunizieren, wenn du dich gerade nicht wohlfühlst und sagst, ich fühle mich gerade unsicher oder ich habe gerade Verlustangst oder ich kann nicht interpretieren sein Verhalten. Was bedeutet das? Du kannst wirklich alles fragen, okay? Und es gibt dir die Antworten, wie als ob du mit mir sprechen würdest. Was sagst du dazu? Und das Beste ist, das ist für die ersten 30 Tage gratis. Du kannst dir das jetzt sofort kostenlos hier holen und 30 Tage gratis testen. Dann geht es in ein Abo über, das man aber jederzeit sofort kündigen kann. Also teste das, leg jetzt gleich los und schau, wie dich das dabei unterstützen kann, dass du mit deinem Traummann glücklich wirst. Und es ist auch eine super Ergänzung zu all den Kursen, die du bei uns hast oder wenn du persönliches Coaching bei uns hast, ist das eine super Ergänzung, weil du kannst Dinge aus dem Kurs da eingeben und nachfragen und sagen, hey, ich habe jetzt im Kurs das und das gelernt, wie kann ich das umsetzen? Oder hey, mit meinem Coach habe ich gerade das erarbeitet und möchte es einfach weiter kommunizieren. Also es unterstützt all die anderen Kurse und Coachings, die wir haben. Also es ist absolut fantastisch. Wir haben es mit einer Testgruppe getestet, die waren alle begeistert. Hier habe ich ein paar der Kommentare der Testgruppe auch hier zusammengefasst. Kannst du dir durchlesen, aber schau, teste es einfach selbst. Es ist super. Ich glaube, du wirst das lieben und es kann dich einfach wirklich rund um die Uhr begleiten und dann bist du nicht mehr alleine in dem Dating-Prozess. Du kannst dir das gleich hier unten holen, also hier direkt unter dem Podcast in den Shownotes findest du den Link zur KI.
Es ist wie ein, also ich erkläre meinen Klientinnen immer, es ist wie ein Entzug. Ein schwerer Entzug. Nicht, wenn man aufhört zu rauchen. Ich habe früher viel Zigaretten geraucht Und dann, ich habe lange oft probiert aufzuhören, sicher wahrscheinlich auch 7 Mal oder so. Ja. Und dann, das ist wahnsinnig schmerzhaft gewesen für mich, aufzuhören. Dieses, wirklich sich die Zigaretten abzugewöhnen. Und das geht bis zu einem Jahr, nicht? Wo man dann immer noch manchmal denkt, na ja, jetzt wäre eine Zigarette schön, nicht? Und irgendwann kommt dann aber der Punkt, wenn du dann wirklich weg bist, wo du sagst, bäh, nie wieder. Aber das, es ist ein schwerer körperlicher Entzug. Man hat Entzugssymptome. Ich hatte das auch, wo ich aus dieser Beziehung raus bin mit dem, der mein Aussehen immer so kritisiert hat. Also ich habe gelitten wie ein Hund. Ich konnte nicht schlafen, ich habe keine Luft bekommen. Und ich hatte, wenn man das vergleicht mit einer normalen Trennung, eine normale Trennung ist wahnsinnig traurig. Ja? Man weint und man verarbeitet. Aber eine Trennung von so jemandem fühlt sich an wie eine schwere körperliche Erkrankung.
Ja, definitiv ist so, ja. Also dem ist nichts weiter hinzuzufügen, Petra.
Ja, ja. Sag mal, warum ist es so, dass manche von uns ständig solche Leute anziehen und manche Leute nicht? Wie gibt's das?
Ja, okay. Ja, ich erinnere mich da an eine Klientin, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, also Herr Kleist, ich war jetzt so in der Vergangenheit immer mit Narzissten zusammen. Und dann habe ich das irgendwann mal bemerkt, also in was ich da gefangen bin. Also ich habe mir YouTube-Videos angeschaut und ich habe Bücher gelesen und tschakka, also ich meinte jetzt irgendwie so jetzt Mrs. Know-All zu sein, also die ich weiß alles, ne, über Narzissmus. Aber hat sie dann gesagt, Herr Kleist, jetzt bin ich schon wieder in der toxischen Beziehung. Also die vorher, das waren grandiose Narzissten, ja, jetzt bin ich an einen verdeckten Narzissten geraten. Ich meine, ich lache jetzt drüber, ne? Also ich will das jetzt wirklich nicht bagatellisieren. Also durchweg gilt bei mir, ich nehme das alles super, super ernst, aber ich lasse mir dadurch also meine Lebensfreude nicht vermiesen. Und es ist tatsächlich so, also wenn meine Klientinnen mir manchmal so diese super peinlichen Geschichten erzählen, die dann Piloten, Ärzte, ja, Pfarrer lostreten, also dann sitze ich manchmal da und lach über das peinliche Verhalten dieser Menschen, also gerade wenn es in Richtung Hoovering geht, ne? Also peinlicher geht's nimmer. So, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
Warum zieht man immer solche zwei Sachen? Warum zieht man immer solche Leute an und was ist Hoovering?
Ja. Ja, okay, gut.
Weil das Hoovering müssen wir noch erklären, weil das, glaube ich, kennen viele nicht.
Ja, okay, also gut, Hoovering kommt von der englischen Staubsaugermarke Hoover und bedeutet also nichts anderes als saugen. Und ja, also Hoovering gehört einfach zu einer Phase der vielen Phasen einer toxischen Beziehung. Weil wenn dann Game Over ist in einer toxischen Beziehung, ist ja nicht wirklich Game Over, sondern es ist mal so eine Off-Phase, so will ich es mal nennen. Weil also fast jeder Narzisst betreibt Hoovering. Ja, das kann auf verschiedenste Art und Weise betreiben. Also entweder klingelt es an der Tür, ja, oder es werden WhatsApp-Nachrichten im Sekundentakt geschrieben. Also es gibt verschiedene Arten von Hoovering. Immer mit dem Ziel, also die Beute, das Opfer wieder zurückzuholen, damit eben halt das Spiel von vorne losgehen kann. Aber zurück zu deiner Frage, Petra. Ja, warum geraten Menschen immer wieder an Narzissten? Naja, also wenn ich jetzt so meinen Werdegang angucke, ne, und da hatten wir ja ganz zu Anfang unseres Interviews drüber geredet, ne, also der kleine Michael, der ist halt in ein Leben reingestartet, wo ihm gesagt wurde, ja, also mach dich mal gefälligst so klein. Ja, und wenn deine Meinung gefragt wird, ne, dann melden wir uns schon. Und bis dahin bist du bitte schön still und isst dein Keks. Ja, ich meine, wenn dann doch so ein Mensch ins Erwachsenenleben raus startet, dieser Mensch ist tatsächlich ein super gefundenes Fressen für pathologische Persönlichkeiten. Also wir reden ja nicht nur von Narzissten, wir reden auch von Soziopathen, Psychopathen, Borderlinern und so weiter und so fort. Weil diese Menschen, die so ins Leben reingestartet sind, die wissen, ich muss mich anstrengen. Ich muss mich anstrengen, wenn ich Liebe bekommen will und meine Meinung zählt sowieso nicht. Ja, was Besseres gibt es doch nicht. Also wir reden jetzt mal wieder von dem Narzissten, von der Narzisstin. Ja, etwas Besseres gibt es doch nicht für einen Narzissten, eine Frau an der Seite zu haben, die sich von selbst schon klein macht. Ich meine, da muss er ja gar keinen großen Job mehr leisten. Ne? Diese Frau, die ist ja schon klein, die ordnet sich ja unter und ist gefügig. Ja, und gut, dann merkt diese Frau irgendwann, ja, also die Beziehung ist schlecht, funktioniert nicht richtig. Häufig werden die Frauen einfach entsorgt, weil die Next dann am Start ist. Und dann ist die Frau nun allein und sagt sich, ja, was mache ich jetzt? Ne? Also gut, ich gehe mal auf Dating-Plattformen als Beispiel, ne? Weil ich fühle mich so allein. Das ist ja auch wieder so die Krux, ne? Mit der wirklich viele Menschen tatsächlich konfrontiert sind. Also auch Verlustangst. Ja. Ja? Ich bin allein und ich gehe unter. Ja, und dann, wie gesagt, noch die entsprechende familiäre Vorbelastung. So, dann gehen diese Frau auf eine Dating-Börse. Ja, und ich meine, was ist denn da los auf den Dating-Börsen. Ich habe da mal ein YouTube-Video drüber gemacht. Dating hat mich krank gemacht. Ne? Da draußen laufen nur Bekloppte rum. So hab ich das Video genannt. Ne?
Viele werden zustimmen, aber ich muss doch sagen, wir haben viele Kundinnen, die ihren Ehemann, und zwar einen sicher gebundenen, liebevollen, guten Menschen auf einer Dating-Plattform finden. Sie sind nicht der Gruppe, in der Überzahl dort, sie sind wenige, man muss sie suchen, okay? Aber wir haben viele, also es gibt auch viele gute Männer auf der Dating-Plattform. Aber natürlich, eine Dating-Plattform ist für einen Narzissten super, weil er einfach ganz viele Leute abchecken kann und testen kann wahrscheinlich, bei wem bekomme ich.
Also über diesen sicheren gebundenen Bindungsstil, ne, können wir nachher auch noch mal reden, weil es ist super super wichtig, also da einfach mal einen Blick drauf zu werfen, weil das erklärt so wahnsinnig viel. Aber zurück also zu dieser Frau, die jetzt verlassen worden ist und die jetzt also auf der Dating-Plattform ist. Ja, also es ist manchmal wirklich, wirklich magisch. Es fängt wirklich mit den Fotos an. Ja? Also, was für Männer findet jetzt diese Frau interessant? Ja? Damit fängt es an. Also, um das mal noch plastischer darzustellen, hatten wir auch in unserem letzten Interview drüber geredet. Ne? Man hat mal einen Test gemacht mit Sexualstraftätern und denen Bilder gezeigt, Filme gezeigt von Frauen, die über die Straßen laufen und die Sexualstraftäter gefragt, also welche Frau würdest du nehmen? Und die haben mit schlafwandlerischer Sicherheit gesagt, die und die und die. Und es hat sich dann also rausgestellt, dass genau die Frauen, auf die er gezeigt hat, alle schon Vorerfahrungen gemacht haben mit sexualisierter Gewalt. Und das ist magisch. Also das ist manchmal wirklich spooky. Ja? Und jetzt fängt es an mit den Fotos. Ne? Was strahlen diese Männer aus, die diese Frauen sich angucken? Dann kommt es zum Date. Und jetzt sind diese Frauen, es können auch Männer sein. Also wir reden aber jetzt in diesem Beispiel mal einfach von Frauen. Und jetzt reagiert diese Frau ausschließlich auf Männer, die das Muster widerspiegeln, was sie gewöhnt ist, nämlich Achterbahnfahrt und Liebe muss wehtun. Na klar muss sie wehtun, Liebe ist ja klar. Ne? Also ne? Ja, natürlich nicht, also Liebe muss überhaupt nicht wehtun, aber es ist tatsächlich abgespeichert im System. Ja. Ja? Also Vertrauen tut weh und dann suchen sich diese Frauen wirklich mit schlafwandlerischer Sicherheit emotional nicht verfügbare Menschen aus, um das jetzt mal so zu formulieren. Und Narzissten gehören nun mal eben auch definitiv zu den emotional nicht verfügbaren Menschen. Und so erklärt sich eben halt, warum manche Frauen immer wieder an den gleichen Typus Mann geraten. Also man kann das auch bei Frauen sehen, die mit einem Alkoholiker zusammen waren. Ja? Ja. wirst du vielleicht auch schon gehört haben, Petra, ne? Dass diese Frauen sich am Ende ihres Lebens dann fragen, warum bin ich eigentlich immer an einen Alkoholiker geraten? Da konnte einer auf der Bildfläche erscheinen, der war unauffällig, der hat auch nichts getrunken. Naja, es war ein trockener Alkoholiker, also zu der Zeit trockener Alkoholiker. Und irgendwann kam dann doch wieder die Sucht durch und dann ist er zum nassen Alkoholiker mutiert. Und die Frau, die hat die Welt nicht mehr verstanden, was denn jetzt bitteschön wieder los war, warum sie jetzt schon wieder an einen Alkoholiker geraten ist.
Ja, komplett umprogrammieren. Weil was ich nämlich auch sehe, dann ist bei unseren Klientinnen, ein sicherer Mann fühlt sich an wie langweilig. Dann sagen die, ja, bei dem würde eigentlich alles passen, aber er ist langweilig, ich habe nicht so diese starke, weil sie sind ja diese starke, extreme Anziehung gewohnt, nicht die wir vorher schon besprochen haben, dieses übermäßige Dopamin, dieser Kick, der da einfach entsteht. Und dann ist jemand normal und freundlich und respektvoll und konsistent, aber nicht zu viel. Und dann denken sie, oh ja, der ist langweilig, da fühle ich nichts. Und du hast ja eh schon gesagt, man müsste dem eigentlich Zeit geben, weil echte Beziehung wirklich über die Zeit entsteht.
Ja, ja.
Was noch eine voll wichtige Frage ist, nämlich wir haben so viel gesprochen jetzt über die Symptome, über die Auswirkungen. Und was mich jetzt interessiert, ist die Heilung. Ja. Du machst EMDR. Du hast ganz bestimmte traumatherapeutische Methoden. Erzähl mir, weil ich glaube, dass Leute jetzt, wir wissen, okay, es ist schwer, sich zu trennen. Wir wissen, es macht uns kaputt. Nein. Wir wissen, wir brauchen Hilfe. Aber erzähl mir mal, wie schaut Hilfe aus? Und wie lange dauert das? Und kann ich dann erwarten, zum Beispiel, dass ich dann, kann ich wirklich heilen? Ist das wirklich Und ja. wie läuft das ab?
Ja, also grundsätzlich gilt natürlich, je länger jemand in einer toxischen Beziehung war, vielleicht Jahrzehnte, desto länger dauert natürlich auch der Heilungsprozess. Aber tatsächlich habe ich auch schon tatsächlich fast schon Wunder in meiner Praxis erlebt. Ne? Wie funktioniert der Heilungsprozess? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wirklich über 90% der Menschen, die in einer toxischen Beziehung drin sind, traumatisiert ist. Also das ist so gut wie statistisch belegbar. Diese Menschen haben ein Trauma. Gut. Diese Menschen sind vielleicht auch in Psychotherapie gegangen, in Gesprächstherapie. Und dann stellen sie diese Menschen irgendwann fest, das bringt überhaupt nichts. Okay, und dann kommen Sie irgendwann zu mir, also ich bezeichne mich ja selbst als Traumatherapeut und möchten Traumatherapie machen. Und dann erkläre ich erst einmal meinen Klienten, was der Unterschied zwischen einer normalen Gesprächstherapie und einer Traumatherapie ist. Also bei einer Gesprächstherapie erreichen wir den kleinen Neandertaler in uns nicht. Was ist dieser kleine Neandertaler? Also ich nenne das System bestehend aus Hippocampus, aus Amygdala und Stammhirn unseren kleinen Neandertaler. Also diese drei Elemente in unserem Hirn sind tatsächlich für Trauma verantwortlich. Und Trauma entsteht eben halt, wenn jemand entweder durch ein einmaliges Ereignis geradezu geschockt ist oder eben halt in einer toxischen Beziehung durch permanente Befeuerung, ja, du bist nichts und du bist schuld hieran, du bist schuld daran, irgendwann bricht auch hier die Psyche zusammen und dann passiert etwas, was zunächst einmal gar nicht mal so schlecht ist, weil die ganze Biologie auf diesem großen, weiten Planeten ist ja auf Überleben ausgerichtet und nicht unbedingt auf glücklich sein. Das ist das Traurige. Ja. Also wenn jemand, ich sag mal, das Glück hat, bitte nicht missverstehen da draußen. Ne? Ich kläre das gleich auf. Wenn jemand das Glück hat, traumatisiert zu sein, dann dient das dem Organismus zu überleben. Das ist zunächst einmal das Gute daran. Also Trauma ist ein Schutzmechanismus, auch in einer toxischen Beziehung, wo die Regierung eingesetzt hat.
Trauma ist ein Schutzmechanismus, erklären ganz kurz, weil das höre ich zum allerersten Mal und das finde ich voll spannend.
Ja, also Trauma ist ein Schutzmechanismus, weil, wie gesagt, der Organismus weiter existieren kann. Stellen wir uns einfach mal so vor, wir reisen mal 10.000 Jahre zurück. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wann die Neandertaler gelebt haben. Also die Zuschauer können es ja in die Kommentare schreiben. Also wir stellen uns mal den Neandertaler vor. Ja, und der ist jetzt alt und krank und hat jetzt keinen Nutzen mehr für die Herde. Also die Neandertaler haben ja in Gruppen gelebt. So, und jetzt sagt also der Chef von den Neandertalern, du, also ist nicht gut, ne? Taugst nichts mehr. Ne? Also wir ziehen dann mal weiter. Ne? Also wir sind dann mal.
Der Chef ist ein Narzisst.
und also tatsächlich auch für das Überleben der Gruppe auch das Beste tatsächlich, den alten Kranken zurückzulassen. Haben ja die Eskimos, wenn mich nicht alles täuscht, früher auch gemacht. Also da haben sich die Alten freiwillig auf die Eisscholle gesetzt und haben beschlossen zu sterben, um eben halt die Gruppe nicht mehr zu belasten. So, und jetzt ist also dieser Neandertaler da und er würde schon ganz gerne mit der Gruppe weiterziehen, aber ihm ist es halt verboten worden. So, und dann frage ich meine Klienten immer, wie geht es jetzt dem Neandertaler? Und wenn dann so ein Klient von mir sagt, naja, dem geht's jetzt nicht so besonders gut, dann sage ich, falsch, dem geht's richtig scheiße. Der hat Todesangst, der weiß, jetzt ist die Nummer rum. Jetzt ist die Nummer rum und ich werde sterben. So, dieser Neandertaler, der ist am Start, wenn wir traumatisiert sind. So, und jetzt passiert etwas, was wir Dissoziation nennen. Jetzt werden also bestimmte Gefühle abgespalten, um zu überleben, um zu funktionieren. Das ist der Schutzmechanismus, den ich eben gerade beschrieben habe. Und jetzt läuft der Mensch, der in einer toxischen Beziehung rum, hat keine Lebensfreude mehr, fühlt sich depressiv, ist nur noch am Funktionieren. Und ja, für einen traumatisierten Menschen gilt das, was für den kleinen Neandertaler gilt: Fight, Flight, Freeze oder Fawning. Also wir reden von Angriff, Flucht, sich totstellen oder die totale Unterwerfung. Also das ist das, was unser kleiner Neandertaler, der nun das Ruder des Lebens in der Hand hat, das ist das, was der kann. Mehr kann der nicht, der Neandertaler. Und wie gesagt, Dissoziation, ich habe es gerade beschrieben, bestimmte Gefühle werden abgespalten. Man funktioniert nur noch, man hat das Gefühl, komplett neben sich zu stehen. Das ist, wie gesagt, der Preis für das Überleben. Zunächst einmal, wie gesagt, durchaus gar nicht mal so schlecht, also für die Biologie, ja, also für den Menschen natürlich wirklich komplett Mist, weil dieser Mensch fühlt sich einfach wirklich komplett schlecht. Und dieser Mensch kann halt auch durch den kleinsten Trigger wieder in komplette Aufruhr geraten. Dann haben wir das sogenannte Flashback. Also, wie gesagt, jetzt gilt es, dieses Trauma zu integrieren. Und wir können nun mal eben halt, wenn dieser kleine Neandertaler out of the box gesprungen ist, wir können, also stell dir vor, ein 17-jähriger junger Mann, Schüler, ist jetzt so 30 Minuten von seinen Mitschülern verbal bis aufs Blut gequält worden. Dieser Mensch ist nun wirklich traumatisiert. Und jetzt rennt er heim zu seinen Eltern und die sagen, stell dich doch nicht so an, das waren doch nur Kinder, ja, und also du bist doch gesund, ja, hier komm, iss erstmal was und morgen gehst du hin und zeigst es denen. Also du erreichst diese Menschen nicht, die traumatisiert sind. Genauso wenig, wie man eben halt einer traumatisierten Frau sagen kann, ja, dann geh doch, ja, gib doch noch viele schöne andere Männer da draußen auf dieser Welt, ne, halt dich doch nicht bei diesem Deppen auf, ne? Also es funktioniert nicht, weil Traumatisierung. So, und jetzt gilt es, nicht mit Worten auf diesen Neandertaler einzureden, weil den erreichen wir nicht. Wir müssen traumatherapeutische Tools einsetzen. Und jetzt wird's tatsächlich, also toll. Ja, weil also Traumatherapie ist wirklich also ein so wirkungsvolles Instrument, Menschen wieder in Kontakt zu sich selbst zu bekommen. Wie funktioniert Traumatherapie? Ganz einfach. Traumatherapie passiert immer durch zwei Dinge. Also wir holen Körperarbeit mit ins Boot, weil Trauma ist im Körper auch abgespeichert. Wir holen Imaginationsarbeit mit ins Boot. Also ich biete die EMDR-Therapie an. Also da werden die Augen von links nach rechts, bewegt. Lehnt sich so ein bisschen so an die REM-Phase an. Also wenn wir schlafen, dann haben wir so die Rapid-Eye-Movement-Phase, die REM-Phase. Da wird das tagesaktuelle Geschehen, also bei der REM-Phase geht das rasend schnell, so diese Augenbewegung. Und da wird das tagesaktuelle Geschehen nochmal verarbeitet. Ja, und die EMDR-Therapie lehnt sich daran an. Also wir haben hier die Körperarbeit. Und dann nehmen wir noch die Imaginationsarbeit mit dazu. Und das ist magisch, was ich manchmal da erlebe, weil ich kombiniere tatsächlich die EMDR mit der therapeutischen Hypnose und ich kann dir gleich ein Beispiel erzählen von einer heutigen Sitzung, die ich dich abgehalten habe. Das war mind-blowing. Ja. Und jetzt tauchen wir ein in Imaginationsarbeit und schaffen Lösungen, die es in echt niemals gegeben hat, aber die wir in unserer Fantasie jetzt entstehen lassen können. Also angenommen, ein Kind ist von der Mutter permanent misshandelt worden, emotional misshandelt worden, vielleicht auch körperlich misshandelt worden. Und jetzt kann man bei der therapeutischen Hypnose einsteigen, in die Entspannung gehen, zurückreisen in diese Zeit und dann Lösungen erarbeiten, die dann so heilsam sind. Warum funktioniert das? Naja, wir gucken uns den Film Titanic an, wo Leonardo zum Schluss in den Fluten versunken ist und der halbe Kinosaal in Tränen davongeschwommen ist. Ja. Und ich sag mal, Außenstehende, also vielleicht so ein Alien, also Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise war ja ein Alien, ne? Und dessen berühmtester Ausspruch war ja immer faszinierend, ne? Wo also andere hysterisch geworden sind, ne? Hat er immer nur gesagt, faszinierend. Ne? Und also Mr. Spock, der also gar keinen Zugang zu dieser menschlichen Psyche hat, der sieht also jetzt die Menschen in Tränen versinken und sagt, faszinierend. Ja, aber für die Menschen, oder nein, wir müssen es so formulieren, für die Psyche, für die menschliche Psyche ist es komplett uninteressant, ob wir einen Film sehen oder ob etwas gerade real passiert. Und das ist etwas, was wir uns in der therapeutischen Hypnose und auch bei der EMDR tatsächlich zunutze machen. Und jetzt wird unser Neandertaler beruhigt. Wir kommen von der Dysregulation in die Regulation und der kleine Neandertaler kann endlich mal durchschnaufen und sagen, Gott sei Dank, ich bin in Sicherheit. Ich sage immer, wenn wir Traumaarbeit leisten, dann verarbeiten wir das traumatische Erlebnis und machen es zu einer traurigen Erinnerung. Jetzt behaupten zu wollen, wir machen jetzt Traumaarbeit und anschließend bist du Hans im Glück und bist nur noch positiv drauf. Also ich meine, größeren Scharlatan würde es nicht geben, der so etwas proklamiert. Nein, wir wollen tatsächlich dieses schreckliche Erlebnis in den Langzeitspeicher verschieben, also kurz aus der EDV-Sprache, wenn wir traumatisiert sind, dann wuselt das Trauma im Arbeitsspeicher rum und grätscht und dauernd dazwischen.
Ja, einfach ständig den Alltag, nicht?
Ja, also stört permanent den Alltag. Und jetzt heißt es also, dieses traumatische Erlebnis auf den Langzeitspeicher, also auf die Festplatte zu verschieben. Und ich sage dazu immer, es zu einer traurigen Erinnerung machen, weil traurig dürfen wir sein. Also jemanden zu sagen, also es gibt ja so die Fraktion, positiv denken ist das Beste überhaupt auf dieser Welt. Dann denke ich mir, ja, also ja, ist schon toll, positiv zu denken. Also das sage ich ja meinen Klienten auch immer. Fokuswechsel. Aber wir dürfen auch unsere angeblich negativen Gefühle doch nicht einfach, die dürfen wir doch nicht einfach wegmachen.
Die gehen auch nicht weg, wenn du sie nicht fühlst. Du staust sie im Körper und sie arbeiten im Unterbewusstsein. Es hat überhaupt keinen Sinn, diese Dinge nicht zu fühlen.
Und dann, wenn uns das gelungen ist, dann ist das wirklich absolut das tollste Ziel, was man überhaupt erreichen kann. Nochmal das Beispiel, was ich nochmal erzählen wollte, ne? Heute Morgen war eine Frau in meiner Praxis und die hatte also in ihrer Kindheit, da war sie 8 Jahre alt, etwas Schreckliches gesehen und ist also dann bei minus 20 Grad auf die offene Straße gelaufen, um einfach, ich muss da weg. Ne? Also mit dieser Frau habe ich also heute tatsächlich so einen magischen Moment erlebt, weil wir sind also in die therapeutische Hypnose rein. Wir haben uns also vorsichtig diesem schrecklichen Ereignis genähert, also vorher genähert. Also vorher ist natürlich ganz klar abgeklärt worden, dass sie selbst bestimmt, wie tief sie reingeht. Ja, in dieses Gefühl, dass also kein Zwang besteht, also dass sie jetzt voller Panik explodiert oder sonst irgendwas, ne? Also wir haben uns also diesem Thema dann vorsichtig genähert und dann sind wir in die Lösung rein. In die Lösung, ja, also sie hat das Schreckliche gesehen und dann habe ich sie gesagt, okay, hol dir einen Menschen an die Seite, der dich da rausholt. Ja, dann hat sie sich einen Menschen an die Seite geholt und dieser Mensch, der hat sie getröstet. Und die hat also wirklich auch mit der Stimme einer Achtjährigen gesprochen und wirklich geheult, Rotz und Wasser geheult. Wirklich Rotz und Wasser geheult. Und also ich war schon so überlegen, breche ich jetzt ab oder gebe ich ihr den Raum, sich auszuweinen. Und ich habe ihr den Raum gegeben, sich auszuweinen. Und dann ist es weniger und weniger und weniger geworden. Sie hat sich trösten lassen. Und dann habe ich gesehen, plötzlich kam ein Lächeln auf ihr Gesicht. Und wir haben wirklich eine Lösung geschaffen. Und sie hat also dann noch anschließend gesagt, also das war wirklich ein ganz, ganz heiliger Moment.
Schön. Schön. Sag, wie lang, du hast vorhin schon gesagt, umso länger man in den toxischen Beziehungen war, umso länger dauert die Heilung. Aber im Schnitt, wie lange arbeitest du mit deinen Klientinnen?
Also ungefähr. Also ich biete eine Zusammenarbeit an, die sich so über 5 Wochen bis so 2 Monate hinzieht. Und ich sage mal, hier geht es nicht.
Bitte? Ja. Das ist gut überschaubar, würde ich sagen, dass man sagt, okay, 5 Wochen bis 2 Monate, man schaut, wie fühle ich mich danach, nicht?
Ja. Und ich sag meinen Klienten immer, es kommt doch nicht auf die Quantität drauf an. Guck mal, du hast 5 Jahre, ist mir tatsächlich erzählt worden, du hast 5 Jahre Psychotherapie, Gesprächstherapie gemacht, bist einmal die Woche schön dran.
Und es hat sich nichts geändert und dann machst du 2 Coaching und dein Leben ist anders. Ja, das höre ich oft.
Also ich habe tatsächlich schon eine Klientin gehabt, also die ist wirklich so wie ein Schluck Wasser, also so klein mit Hut in die Praxis gekommen und die war auch so mega skeptisch zunächst einmal, ne? Mal gucken, ja. Also und also gut, Also dann sind wir rein in die erste Sitzung und dann ist sie heimgefahren und ein paar Stunden später kam die E-Mail, Herr Kleist, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich nach vielen, vielen Jahren von Kummer und Trauer heute singend und tanzend zur Musik durchs Wohnzimmer tanze. Also wow. Ich sage immer, wir arbeiten so 5 Wochen bis 2 Monate, aber es beschränkt sich ja nicht darauf, dass meine Klienten diese Sitzung so inhalieren und dann sagen, okay, mehr muss ich nicht machen. Ich sage meinen Klienten immer, bitte nicht einfach nur die Sitzungen konsumieren, sondern zu Hause in die emotionale Muckibude gehen, so nenne ich es immer. Also wenn wir uns Muskeln auftrainieren wollen, von nichts kommt nichts, ist so. Und wenn wir unser emotionales Skelett wieder auftrainieren wollen, dann müssen wir auch zwischen den einzelnen Sitzungen üben. Und da bekommen also meine Klienten von mir Hausaufgaben mit, also sanfte Traumaarbeit, die sie mit sich selbst machen können. Und ich check das dann also von Sitzung zu Sitzung, ob diese Arbeit auch gemacht wird. Und also in den allermeisten Fällen bekomme ich dann auch zu hören, das ist so toll, es hilft wirklich so sehr. Ne? Also sie bekommen dann zum Beispiel so Klopfübungen mit, ne? die sie so, ich sag mal, zweimal am Tag machen wollen. Und einmal hat dann auch eine Klientin gesagt, Herr Kleist, also diese Übung bringt ja überhaupt nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Was ist denn passiert? Ne? Naja, also ich bin wirklich von morgens bis abends so durch die Gegend gelaufen und habe mich geklopft. Moment, ja. Also ja, morgens und abends, nicht mehr und nicht weniger.
Es wird oft unterschätzt, nicht, dass wir arbeiten ja auch somatisch. Also wir haben bestimmte Atemtechniken, die wir machen. Mhm. Wir haben auch diese Schmetterlingsumarmung für das Beruhigen vom Nervensystem. Und wenn wir das Leuten zeigen, die sind dann oft so, das ist alles? Mhm. Das ist alles, was du machst? Die denken, es muss irgendwie ganz schwer und kompliziert und langwierig sein. Was gar nicht wahr ist. Michael, ich danke dir für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Ich glaube, wir konnten alle sehr viel mitnehmen und es sind auch noch viele Fragen offen. Aber dazu gibt es ja erstens mal dein Buch. Auf Amazon kann man das finden. Und der deutsche Titel ist
Das Spiel Narzissmus, ja? Verstehen und heilen.
Das Spiel von Michael Kleist. Und du hast auch einen YouTube-Kanal, den werden wir natürlich verlinken unter dem Podcast in den Shownotes. Abschließend möchtest du unseren Zuseherinnen und Zuhörerinnen noch was mitgeben?
Ja, ich möchte euch, meine lieben Zuschauer, mitgeben, glaubt an euch. Also auch wenn ihr vielleicht jetzt im tiefsten Tal der Tränen seid, also das Interview, was ihr jetzt hier gerade gesehen habt, das kann der erste Schritt zur wirklichen Veränderung sein. Also Peter und ich haben hier so viel eben gerade besprochen. Also über die Erkenntnis, die man erst einmal gewinnen muss. Also ich bin nicht der Fehler im System. Traut euch, auf euer Bauchgefühl zu hören. Traut euch, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und den schönsten Satz, zwei schöne Sätze. Glück bedeutet nicht, dass einem alles zufällt, sondern Glück bedeutet tatsächlich, aus einer schlechten Situation, hier sitzt jemand, der das erlebt hat und zur besten Version seiner selbst geworden ist, Glück bedeutet nicht, alles geschenkt zu bekommen, sondern auch mit schwierigen Situationen umgehen zu können und daraus gestärkt hervorzugehen. Das ist das eine. Und an die Zuschauerinnen da draußen mein Satz, und den meine ich wirklich ernst. Wenn ihr wie eine Königin behandelt werden möchtet, dann seid eine Königin. Es ist der Fokuswechsel. Das möchte ich euch von Herzen mitgeben. Petra, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Fortsetzung.
Ganz bestimmt. Vielen Dank, Michael. Meine Lieben, was für schöne Abschlussworte und auch sehr passend für unseren Königinnen-Talk.
nicht, ist ja unser Motto, du bist eine Königin. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freundinnen. Für mehr Informationen über Coaching mit Michael oder Coaching bei uns bei Soul mit Coaching, einfach unter dem Podcast in den Shownotes werden wir alles verlinken. Ich danke euch fürs Zusehen, Zuhören, wünsche euch alles Liebe und dann, wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao!
Ciao!
Ich habe ein Geschenk für dich und eine Überraschung. Stell dir mal vor, wie wäre das für dich, wenn du mich rund um die Uhr Sachen fragen könntest? Also wirklich mitten in der Nacht oder am Samstag in der Früh. Wenn du mir ständig Fragen stellen könntest und ich würde dir antworten, wäre das toll, wäre das super. Perfekt, das kannst du jetzt haben. Und zwar gratis. Pass auf, Folgendes haben wir gemacht. Wir haben die Petra KI entwickelt. Das heißt, wir haben eine KI trainiert mit all meinem Wissen, mit meinem Coaching-Stil. Und du kannst jetzt sofort auf das zugreifen. Du kannst dir das jetzt sofort runterladen und kannst alle Fragen stellen, die du willst. Die KI kann dir antworten auf, was soll ich ihm schreiben? Wann soll ich ihm schreiben? Was soll ich auf seine Nachricht antworten? Was tue ich, wenn er nicht schreibt? Was sind die Strategien? Du kannst aber genauso gut mit der KI auch kommunizieren, wenn du dich gerade nicht wohlfühlst und sagst, ich fühle mich gerade unsicher oder ich habe gerade Verlustangst oder ich kann nicht interpretieren sein Verhalten. Was bedeutet das? Du kannst wirklich alles fragen, okay? Und es gibt dir die Antworten, wie als ob du mit mir sprechen würdest. Was sagst du dazu? Und das Beste ist, das ist für die ersten 30 Tage gratis. Du kannst dir das jetzt sofort kostenlos hier holen und 30 Tage gratis testen. Dann geht es in ein Abo über, das man aber jederzeit sofort kündigen kann. Also teste das, leg jetzt gleich los und schau, wie dich das dabei unterstützen kann, dass du mit deinem Traummann glücklich wirst. Und es ist auch eine super Ergänzung zu all den Kursen, die du bei uns hast oder wenn du persönliches Coaching bei uns hast, ist das eine super Ergänzung, weil du kannst Dinge aus dem Kurs da eingeben und nachfragen und sagen, hey, ich habe jetzt im Kurs das und das gelernt, wie kann ich das umsetzen? Oder hey, mit meinem Coach habe ich gerade das erarbeitet und möchte es einfach weiter kommunizieren. Also es unterstützt all die anderen Kurse und Coachings, die wir haben. Also es ist absolut fantastisch. Wir haben es mit einer Testgruppe getestet, die waren alle begeistert. Hier habe ich ein paar der Kommentare der Testgruppe auch hier zusammengefasst. Kannst du dir durchlesen, aber schau, teste es einfach selbst. Es ist super. Ich glaube, du wirst das lieben und es kann dich einfach wirklich rund um die Uhr begleiten und dann bist du nicht mehr alleine in dem Dating-Prozess. Du kannst dir das gleich hier unten holen, also hier direkt unter dem Podcast in den Shownotes findest du den Link zur KI.